Matrix. Computer und neue Medien.
Das Internet ist Teil unseres Alltags geworden. Und zwar so sehr, dass man sich bereits verdächtig macht, wenn man nicht bei Facebook ist. Kein Wunder also, dass unser Verhalten in den sozialen Netzwerken auch besungen wird. Hier etwa von den Wise Guys aus Köln.
Ich habe 44 Freunde, alles ist in Butter. Darunter auch mein Kumpel und der Nachbar meiner Mutter. Und heute ist wieder einer dieser wundervollen Tage. Ich bekomme eine brandneue Freundschaftsanfrage.
Es macht einen Unterschied, ob man mit einem Vierteltelefon, Plastik-Indianern und gerade mal 2 Fernsehprogrammen aufgewachsen ist oder ob man mit Computerspielen, Smartphone und einer unüberschaubaren Fülle an TV-Sendern aufwächst. Für Letztere spielt sich so gut wie alles im Netz ab. Radio und Fernsehen, Zeitung und Wirtshaus, Schulschwänzen und Aufreißen. Das Internet und die sozialen Medien haben Kommunikation und Interaktion nicht nur verändert, sondern auch neue Möglichkeiten dafür geschaffen. Wie wirkt sich das auf jene aus, die mit diesen Medien ganz selbstverständlich aufwachsen? Diese Fragen haben sich Wissenschaftler der Universitäten Klagenfurt, Hamburg-Harburg, Bremen und Münster gestellt und im Jahr 2009 ein mehrjähriges Forschungsprojekt mit dem etwas sperrigen Titel Subjektkonstruktion und digitale Kultur gestartet. Zum Abschluss des Projekts wurde am Montag an der Universität Klagenfurt die Ausstellung Mirror Systems des Künstlers Herwig Turk eröffnet, die von den Ergebnissen des Projekts inspiriert war. Zum Abschluss gab es dann eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Digitale Subjekte, wenn das Netz zum Lebensort wird, die unsere Kollegin Sonja Bettel moderiert hat. Anlässlich des Ö1 Medienschwerpunkts bringen wir heute eine Zusammenfassung dieser Veranstaltung.
Wie digitale Medien das Leben beeinflussen und welche Gefahren in ihnen lauern, werde in den Massenmedien intensiv diskutiert. Bislang würden aber wenige systematische Untersuchungen vorliegen, sagt Christina Schachtner, Universitätsprofessorin für Medienwissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Lücke habe das Forschungsprojekt Subjektkonstruktionen und digitale Kultur füllen wollen, dessen Klagenfurter Teilprojekt sie geleitet hat.
Wir wollten wissen, ob und wenn ja, wie der Gebrauch digitaler Medien heutige Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst, ob der regelmäßige Gebrauch auch dazu führt, neue Dispositionen, neue Haltungen, neue Kommunikationsmuster zu entwickeln. Denn wir gingen davon aus, wenn wir mehr darüber wissen, wissen wir auch, mit welchen Erwartungen Heranwachsende in die Schulen, in die Universitäten und auf den Arbeitsmarkt kommen. Und deshalb haben wir 3 Bereiche ausgewählt, die dann jeweils von einem Forschungsteam an den Universitäten untersucht wurden. Wir haben untersucht, wie Menschen mittels digitaler Medien im Netz arbeiten, ob sie neue Arbeitsformen kreieren und wenn ja, wie sie sie gestalten, wie sie im Netz kommunizieren, wie sie sich inszenieren, was sie von sich zeigen und was nicht. Und schließlich auch, wie sie mit und durch die digitalen Medien lernen.
Die Soziologin Tanja Carstensen hat das Teilprojekt Webbasierte Erwerbsarbeit an der Technischen Universität Hamburg-Harburg geleitet, in dem vor allem Menschen in neu entstandenen Berufen wie Online-Journalismus, Webdesign oder Social Media Management befragt wurden.
Wir haben dort gefragt, welche neuen Anforderungen eigentlich mit den digitalen Medien in der Erwerbsarbeit entstehen. Erwerbsarbeit ist ja generell seit einigen Jahren stark im Umbruch mit einer Entgrenzung, Subjektivierung, auch Prekarisierung sind Begriffe. Und wir haben eben darüber hinausgehend noch gefragt, was jetzt mit neuen digitalen Medien auf die Subjekte, die dort arbeiten, zukommt.
Herr Viktor, Sie haben im Rahmen dieses künstlerischen Zugangs zu dem Thema mit einigen dieser Menschen gesprochen, die da in der Forschung befragt wurden. Was war für Sie am interessantesten?
Für mich war es eigentlich spannender im Umfeld vom Projekt, also innerhalb der Textrecherche und der Sekundärliteratur zu begreifen, dass ein Lebensstil, den ich eigentlich seit Jahren auch praktiziere, der irgendwie prekär, nomadisch ist, mit einer meandernden Biografie und ohne klare Zukunftsplanung, mittlerweile soziologisch schon ausformuliert ist und es eigentlich Überschneidung gibt, natürlich mit einer neuen digitalen Generation, die auch nicht langfristige Pläne entwickeln kann, und das ist irgendwie das Leben jenseits des Bausparvertrags, kommt mir vor, eingetreten. Und das ist meine Realität, und auf der konnte ich eigentlich dann auch viel anfangen mit den Materialien, die ich vorgefunden habe.
Christina Schachtner, gehen wir vielleicht doch zu den Ergebnissen. Herr Viktorek hat das jetzt schon ein bisschen angedeutet, jetzt sind wir neugierig, was da rausgekommen ist bei der Studie.
Ja, so ganz generell kann man sagen, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also wir sprechen jetzt von der Altersgruppe zwischen 11 und 32, dass sie das Internet und den virtuellen Raum als eine Erweiterung ihres Lebensraums betrachten. Es sind ihnen genauso wichtig die Kontakte außerhalb, aber es ist ein zusätzlicher Raum. Sie schaffen sich hier zum Beispiel auch uneingesehene Orte. Das ist ganz wichtig, gerade für Jugendliche, Orte, die nicht kontrolliert werden von den Erwachsenen, von den Eltern, wo sie experimentieren können. Sie schaffen sich Verwandlungsräume, wo sie in verschiedene Rollen schlüpfen, auch das Geschlecht wechseln und gucken, wie andere darauf reagieren. Sie sind in verschiedene Netzwerke eingebunden, sie flanieren im Netz, sind aber durchaus verantwortlich, handeln verantwortlich in den einzelnen Netzwerken. Diese Lust für Veränderung bezieht sich auch auf die Welt außerhalb des Netzes. Ein anderes Motiv ist der Wunsch und das Bedürfnis, in Verbindung zu sein mit anderen. Das Internet bietet neue Möglichkeiten, sich mit anderen in Verbindung zu setzen, auch neue Möglichkeiten der Organisation von Familie oder auch das Grenzmanagement. Im Netz verflüssigen sich die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen Tag und Nacht. Das wird einerseits als eine neue Chance begriffen, aber sie versuchen auch Grenzen zu ziehen. Es ist ihnen wichtig, diese Privatsphäre zu haben. Jeder macht es ein bisschen anders. Ein Beispiel dazu, einer arabischen Netzakteurin. Sie hat 3 Blogs. Der erste ist Diana Writes, der richtet sich an ihre Familie. Der zweite, Diana Speaks, da schreibt sie an die lokale Öffentlichkeit in Jeddah. Und der dritte, Diana Actual, damit will sie die Weltöffentlichkeit erreichen. Aber es sind unterschiedliche Postings, die sie da reinstellt.
Wichtig seien den Digital Natives auch Humor und kommunikative Spielereien im Netz, sowie Partizipation und Transparenz in und außerhalb des Netzes. Der Sozial- und Medienpädagoge Jürgen Ertelt arbeitet als Koordinator im Projekt YouthPart, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit in Bonn, zur elektronischen Partizipation in der Politik und entwirft Community-Software für die pädagogische Arbeit.
Tatsächlich ist es so, dass Jugendliche das sehr selbstverständlich nehmen, die Kommunikationsmöglichkeiten. Und da haben wir natürlich auch eine Problemlage, weil es gibt einen Bruch, wo eben halt mitunter wir aufpassen müssen, dass man sich nicht mehr unter Umständen miteinander verstehen kann, weil einfach verschiedene Ebenen der Kommunikation stattfinden und viele Vernetzungsaspekte, die für andere Menschen, die nicht so aufgewachsen sind mit digitalen Medien und Internet, schlecht nachvollziehbar sind. Oder mitunter auch das, was Sie gerade an Humor nannten, schlichtweg falsch verstanden wird und dann auch unter Umständen ja dazu führt, dass eben halt Dinge auch hineininterpretiert werden oder eben halt auch Vorwürfe gemacht werden, die nicht berechtigt sind. Es ist für uns, glaube ich, mehr an der Zeit, damit auch die Partizipation Jugendlicher stattfinden kann, dass wir es schaffen müssen, dass diejenigen, die zuhören sollen und da, wo wir eben halt auch die Möglichkeit der Beteiligung realisieren möchten, verstehen, wie dort miteinander gesprochen wird, wie mitgeteilt wird und sich auf die gleiche Ebene auch einlassen müssen.
Thomas Lohninger, Sie sind vielleicht nicht unbedingt ein Digital Native, aber so knapp dran, glaube ich. Sie arbeiten selbst sehr viel mit den digitalen Medien und auch für die digitalen Medien, also das heißt für die Netzpolitik. Welche Fragen sind denn wichtig, die wir uns stellen müssen? Also sind die Fragen, die jetzt zum Beispiel hier in diesem Forschungsprojekt gestellt wurden, die entscheidenden? Oder geht es vielleicht um andere Fragen, die wir für die nächsten Generationen, die jetzt mit diesen Medien aufwachsen, stellen müssen?
Also ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Forschungsprojekt so stattgefunden hat, weil ich finde, das, was da herausgearbeitet wurde an Subjektkonstruktion, an Selbstverständnis, zeigt eigentlich auch sehr schön, wo die aktuellen Konfliktsituationen in der Gesellschaft sind. Und Netzpolitik ist halt genau das Feld, was versucht, diese Konfliktregionen aufzuzeigen und auch Lösungen dafür vorzuschlagen. Es ist ja schon gesagt worden, dass das Internet ein Lebensraum ist und dadurch auch ein gewisses Selbstverständnis, das Flanieren. Ja. Der Computer ist nicht nur das Ding, was ich im Büro verwende, sondern wir wissen alle, wie universell diese Maschine ist. Und das hat natürlich wiederum Konsequenzen, gerade wenn man damit aufwachst, dass man ein anderes Selbstverständnis dafür bekommt. Ja. Gerade durch das Internet, das halt als einziges Medium wirklich in der Brechtschen Radiotheorie dieses alle können Sender sein mit sich bringt. Das verändert das Selbstverständnis in Jugendlichen untereinander, wie ich in einer Gruppe kommunizieren kann. Und das will man dann mitnehmen. Das ist die Moral, mit der man versucht, Konflikte zu lösen. Und das trägt man dann in die Offline-Welt. Diese Grundvorstellung von Transparenz und Partizipation sind mögliche und erreichbare Dinge. Und dann gibt es aber natürlich die klassischen Probleme, die damit einherkommen. Arbeit wurde schon genannt und dass jeder Künstler sich wieder sieht, ist eigentlich, könnte besser nicht sein, weil wir halt im Internet, dadurch, dass wir alle senden können, sind wir halt auch alle Urheber. Und damit kommen die klassischen Konflikte, weil wir halt heutzutage noch Rechte haben wie das Urheberrecht, die nicht davon ausgehen, dass alle senden und alle remixen und alle einander zitieren und so aufeinander aufbauen. Aber das ist eben die Praxis, mit der wir heute unsere Kultur weiterentwickeln.
Anna Tuschling hat die Juniorprofessur für Medien und anthropologisches Wissen an der Universität Bochum inne. Sie sagt, es sei an der Zeit, differenzierter an das Netz heranzugehen, abseits von Verherrlichen oder Verteufeln.
In den 90er Jahren hat man das sehr lange Zeit auch idealisiert. Gerade auch die Internetkultur selbst ist davon wirklich auch heillos naiven Vorstellungen und Demokratisierungsmöglichkeiten durch das Netz ausgegangen. Das kann man natürlich so nicht mehr halten und umgekehrt kann man auch nicht mehr einfach verteufeln, weil ich glaube, wenn man von einer Generation Facebook zum Beispiel sprechen kann, dann ist es tatsächlich eine Generation, für die diese Frage wahrscheinlich schon seltsam anmutet, was ein virtuelles Leben im Unterschied zu einem realen Leben ist. Also sozusagen das Bemühen, verschiedene Bereiche getrennt zu halten, dass das eine Generation ist, die vor der Digital Native Generation ist. Was ich auch gefunden habe, ist dieser spezielle Umgang mit Sprache und auch mit Sprachbildern. Das ist ja auch etwas, was die Geschichte des Internets sehr kennzeichnet. Also man braucht für diese universelle Maschine und ihre Gestalten offensichtlich Metaphern. Surfen, das Internet selber, die Netzwerkgesellschaft, das sind alles Metaphern. Und das prägt auch dieses Leben im Netz meiner Erfahrung nach sehr stark.
Kann man aufgrund der Forschung und der Erfahrungen bereits beurteilen, ob das Netz grundsätzlich neue Subjekte schafft? Ja, meint die Medienwissenschaftlerin Christina Schachtner von der Universität Klagenfurt. Denn jede Technik präge unsere Persönlichkeit mit.
Ich denke schon, dass sich manches in den Vordergrund schiebt, wie zum Beispiel dieses starke Motiv der Vernetzung, der Gemeinschaft. Und da finde ich auch was ganz Interessantes, was wir feststellen konnten, dass es so eine Versöhnung gibt zwischen Gemeinschaft und Individualität, die das Netz eröffnet. Also es bietet viel Möglichkeiten für Communities, aber ich kann mich auch immer in meiner Einzigartigkeit, in meiner Individualität darstellen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich an die traditionellen Dörfer denke, aus einem solchen komme ich auch. Da steht die Gemeinschaft im Vordergrund und jeder, der von der Norm abweicht, bietet eher die Möglichkeit, dass er diskriminiert wird. Und im Netz ist eben beides da. Und es scheint für Jugendliche sehr wichtig zu sein, den anderen nahe zu sein und doch auch immer zu zeigen, dass sie was Besonderes sind.
Tanja Carstensen, Soziologin an der Universität Hamburg-Harburg, schließt aus den Ergebnissen ihres Forschungsprojektes über webbasierte Erwerbsarbeit, dass es eine Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und technischen Entwicklungen gebe. Und sie beobachtet, dass Menschen unterschiedlich in der Lage sind, mit den daraus resultierenden Herausforderungen umzugehen. Umso deutlicher müsse die Antwort ausfallen, wie Bildung sich verändern müsse, sagt der Medienpädagoge Jürgen Ertelt aus Bonn.
Im Moment ist ja eher so, dass die Reaktion oder die Wirkung bei denen, die nicht Digital Native sind, sondern vielleicht eher Digital Naive, dass sie eben halt mit Angst und Verboten, Verweigerungen dann auch reagieren. Und das ist natürlich ein Problem, wenn das gerade auch im pädagogischen Bereich stattfindet, also vom Kindergarten über die Schule bis hin zum Politikbetrieb. Und das aufzulösen, das ist eigentlich schon ein neues Forschungsprojekt, ja, gleich im Anschluss. Aber das ist natürlich eine Forderung, die wir jetzt ableiten können. Also von daher ist das natürlich sehr hilfreich vom Ergebnis, jetzt auch zu begründen und zu sagen, also es ist Fakt, das ist nicht mehr was, wo wir vermuten oder wo jemand behauptet, die Jugendlichen gehen alle mit den digitalen Medien und Internet selbstverständlich um, sondern es ist ihr Lebensraum. Und wenn wir lebensraumorientiert arbeiten möchten mit Jugendlichen, und das müssen wir tun, dann heißt das Ganze in der Konsequenz, dass es natürlich auch mit diesen Technologien passieren muss. Und das heißt, kein Handyverbot in der Schule, Tablets in den Unterricht, so, solche Dinge. Und für die, die es eben halt auch noch lernen müssen, die sind gerade an einem Punkt, wo diese Hardware-Technologie sich so verändert hat, dass sie auch zugänglich wird für Zweijährige und 80-Jährige. Also die kommen sofort mit so einem Tablet klar und man sollte die Chance doch jetzt nutzen.
Die Medienforscherin Christina Schachtner sagt dazu:
Ich beobachte auch, dass es zu wenig Vertrauen gibt in Kinder und Jugendliche. Wir haben immer wieder in Interviews ein ganz hohes Reflexionsniveau festgestellt. Die machen sich sehr viel Gedanken darüber, was diese Medien mit ihnen machen, mit anderen machen. Und man kann mit ihnen sehr gut darüber reden, auch welche Gefahren da lauern.
Da passt vielleicht auch ein Eindruck, den ich aus meiner Forschung habe, dass es hilfreich sein könnte, sich die Geschichte nochmal anzugucken. Und da zeigt sich, dass sich ähnliche Generationenkonstellationen, wie wir sie jetzt am Internet beobachten können, schon früher da waren. Beispielsweise mit Comics gab es eine Generation, die darum fürchtete, dass die nächste Generation völlig verrohen würde, kommunikativ verarmen würde. Man hat das selber auch beim Fernsehen diskutiert und das soll nicht heißen, dass man jetzt Comics, Fernsehen und Internet absolut gleichsetzen kann. Aber es ist interessant, sich das anzuschauen, um dadurch auch ein bisschen dieses absolute Gefühl von Neuheit, was sich mit den neuen Medien so stark verknüpft, auch in eine größere Geschichte auch einzufügen.
Sagt die Bochumer Professorin für Medien und anthropologisches Wissen Anna Tuschling. Der Künstler Herwig Turk, der sich in seiner Ausstellung Mirror Systems mit dem Thema des Forschungsprojekts Subjektkonstruktionen und digitale Kultur beschäftigt hat, fand es beeindruckend, dass zum Beispiel die junge Netzaktivistin Isra eine Plattform geschaffen hat, auf der Kurden mit Türken und Araber mit Israelis kommunizieren können.
So ein Gesprächsforum einmal einzurichten, das wäre einfach analog undenkbar. Und da gibt es natürlich eine ganz neue Qualität der Gemeinschaft, die, glaube ich, auch in verschiedenen anderen Bereichen auftaucht. Also da gibt es auch Positionen innerhalb vom Projekt, wo Leute mehrmals den Wohnort gewechselt haben, immer wieder neue Kulturtechniken entwickeln mussten, um anzukommen in einer Community, gleichzeitig sich aber eine Interessensgemeinschaft im Internet gesucht haben, über die sie sich profiliert haben und sich eine Identität gebaut haben, die später auch zu Jobs geworden sind und kompensiert haben Dinge, die einfach diese analoge Umgebung nicht liefern kann.
Es gibt ja verschiedene Positionen, welche Bedeutung das Web hat. Also das eine ist eben das, was wir, glaube ich, viele mit dem sogenannten arabischen Frühling verbinden, nämlich dass es eine Möglichkeit der Befreiung gibt, eine Möglichkeit der Vernetzung, der politischen Teilhabe, der Demokratieförderung. Und das andere ist, jetzt muss ich hier das Buch vom deutschen Hirnforscher Manfred Spitzer, das er digitale Demenz nennt, zur Sprache bringen. Denn er ist ja da ganz auf der anderen Seite. Also er sagt, das Internet und der Computer verblöden uns. Jürgen Ertl hat vorhin gesagt, wir brauchen Tablets in der Schule und da ist der Herr Spitzer völlig dagegen.
Beim Internet würden eindeutig die Vorteile für pluralistische, demokratische Gesellschaften überwiegen, sagt Thomas Lohninger, der in der Initiative für Netzfreiheit aktiv ist. Natürlich gäbe es aber auch negative Seiten und Gefahren wie Zensur, Manipulation von Kommunikation oder Überwachung, sagt Lohninger.
Aber um die zu sehen, um da vielleicht auch ein bisschen vorauszuschauen, muss man eben wirklich genau hinschauen. Man muss recht unaufgeregt mit einer Mischung aus technischem Blick und soziokulturellem Blick auf die Technik schauen und auf das, was sie wirklich tut. Und so wie der Herr Spitzer das tut, ist es halt leider nicht eine Verbindung von diesen zwei Positionen, weil ich nicht wirklich glaube, dass er die Technik verstanden hat oder die Lebensweise, die sie hervorruft. Was er tut, reiht sich ein in die sehr lange Linie an dystopischen Aufschreien, dass eine neue Technik jetzt irgendwie der Untergang der menschlichen Zivilisation ist. Im Kern geht es um solchen dystopischen Menschen wie dem Herrn Spitzer zu entgegnen, dass man mehr Kompetenz in der Gesellschaft braucht, wie man mit diesen Techniken umzugehen hat.
Und ich finde es aber gerade dann auch ganz schön und erfreulich, dass wir tatsächlich mit dem Projekt eigentlich Aussagen von Herrn Spitzer auch widerlegen können, weil ich finde, unsere Ergebnisse machen eigentlich sehr schön deutlich, wie viel man im Umgang mit dem Netz eigentlich lernen kann. Wir haben festgestellt, dass eine sehr hohe Reflexionsprozesse stattfinden in der Auseinandersetzung mit digitalen Medien, dass sehr viel Wissen angesammelt wird, also dass es nicht nur eine Informationsflut ist, die uns erschlägt, sondern dass die Menschen damit auch sehr bewusst umgehen können und unglaublich viel lernen und dass sie auch, und das finde ich auch immer wieder bemerkenswert und wichtig zu betonen, weil oft auch diese Masse an Kommunikationen im Netz so schlecht gemacht wird, müssen wir auch feststellen, dass da sehr viel Information und sehr viel Diskussionen auf hohem Niveau stattfinden, also dass da Meinungsbildung stattfindet, dass da ganz viel entwickelt wird, wo, glaube ich, sehr viele Menschen auch sehr viel dran lernen können. Und ich finde, das ist jetzt die Frage, wie man sowas so öffentlichkeitswirksam in der Spitzer-These entgegensetzen könnte. Aber erstmal bin ich ganz froh, dass wir tatsächlich genau das Gegenteil herausgefunden haben.
Die amerikanische Psychologin Sherry Turkle, die sich seit 30 Jahren mit dem Thema Web am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, beschäftigt, hat in ihrem neuesten Buch Alone Together, schreibt sie auch oder zitiert sie junge Menschen, die sagen, dass sie einerseits einem Zwang unterliegen, zum Beispiel auf SMS binnen 10 Minuten antworten zu müssen, sonst sagen die Freunde, die ihnen diese SMS geschrieben haben, was ist los, hast du einen anderen oder bist du nicht aufmerksam, warum antwortest du mir nicht, und die sich da sehr unter Druck gesetzt fühlen und gleichzeitig leiden darunter, weil sie merken, dass ihre Freunde nicht aufmerksam sind. Man geht gemeinsam weg und alle sitzen dann jeweils mit ihrem Mobiltelefon und starren darauf. Ich möchte jetzt gern die Fragen an das Publikum richten. Wie erleben Sie das Leben im und mit dem Netz?
Wegen SMS-Schreiben zum Beispiel, diesen Zwang, der trifft jetzt auf mich zum Beispiel gar nicht so. Die Beobachtung allerdings stimmt. Also wenn man jetzt unterwegs ist, wo immer, auf der Uni oder im Privatbereich, es ist einfach vermehrt, es geht nicht mehr ohne.
Ich glaube, man muss einfach differenzieren, wo die digitalen Medien eingesetzt werden, ob das in der Freizeit oder im Beruf ist, weil es anfängt, sich zu vermischen. Wenn ich jetzt in der Freizeit bin und berufliche E-Mails durchlese, fängt das an, vielleicht schwierig zu werden, aber genauso auch, wenn ich in der Arbeit sitze und mit privaten Nachrichten konfrontiert werde. Also da ergibt sich vielleicht das Problem, wenn sich die Bereiche, wo digitale Medien eingesetzt werden, sich vermischen. Also gerade am Wochenende, wenn ich vielleicht in der Freizeit bin und der Beruf hier hineinspielt, kann es kompliziert werden.
Ich bin kein Digital Native, ich arbeite trotzdem seit 1994 am Internet und ich denke, es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, es vermischt sich und das muss überhaupt nicht negativ sein. Ich glaube, dass die Trennung zwischen Beruf und Freizeit komplett verschwinden wird und ich glaube, das Medium ist noch trotz allem noch relativ jung und wir müssen ganz einfach alle lernen, damit umzugehen, sei es jetzt, sich dem Zwang nicht auszusetzen, ja, oder das Handy abzuschalten. Ob das aber dann privat oder beruflich ist, ist eigentlich wurscht. Ja. Es muss nur jeder damit einfach umgehen lernen.
Im Publikum werden auch die Fragen angesprochen, wie man mit dem Suchtpotenzial von Web und Social Media umgehen soll, das schon Jugendliche betrifft, oder wie mit Gefahren von Cybermobbing, Verlust der Privatsphäre oder Cyberkriminalität. Der Netzaktivist Thomas Lohninger zusammenfassend:
Im Kern bleibt weiterkritisch zu sein und das Thema der Netzneutralität wurde auch angesprochen. Ich finde, dass wir hier auch uns die Zeit geben müssen, die wir brauchen als Gesellschaft, um überhaupt sicher zu sein, wie wir diese Medien abschließend bewerten wollen. Aber wenn wir an dem Punkt angekommen sind und die Provider haben für uns aber schon entschieden, dass die Infrastruktur, das Internet, diese riesige Chance nicht mehr neutral ist, nicht mehr allen gleich diskriminierungsfrei zur Verfügung steht, sondern wenn es zu dem Zeitpunkt schon Segmente des Netzes gibt, in unterschiedlichen Qualitätsstufen mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Preisklassen, dann haben wir ein großes Problem, weil dann ist dieses riesige kritische Potenzial für die Zukunft verloren, bevor wir es überhaupt wirklich genutzt haben.
Anna Tuschling und Christina Schachtner.
Aber ich muss das auch aus Sicht der Wissenschaft unterstreichen, dass eine Medienpädagogik auf Höhe der Zeit wirklich das ist, was jetzt ansteht, würde ich sagen. Und wenn ich mir die Diskussion so anhöre, scheint es mir eminent wichtig, dass das partizipativ passiert. Also dass da Kinder und Jugendliche von vornherein mit in den Prozessen mit drin sein müssen.
Christine Schachtig. Ich würde da gern anschließen und würde gern den Spieß umdrehen. Also wir fragen immer, was die Kinder lernen sollen und die Jugendlichen lernen sollen. Ich finde, die lernen schon allerhand und die machen allerhand. Wenn man so schaut, wie sie ihre Aktivitäten entfalten, sie wollen handeln, sie wollen etwas bewirken, sie wollen gestalten, sie wollen Gemeinschaft, sie entwickeln Empathie. Und das ist Lernen, das ist informelles Lernen. Und ich denke mir, das hält vielleicht auch den Schulen und Bildungsinstitutionen einen Spiegel vor. Also die Gesellschaft könnte von den Jugendlichen lernen, was ihnen wichtig ist und was sie brauchen in dieser Welt, in der soziale Beziehungen auseinanderbrechen, in der viele Jugendliche keine Möglichkeiten haben, in die Arbeitswelt einzumünden und damit sich auch als Handelnde zu erleben. Im Netz können sie das, da können sie selber aktiv werden. Das geht auch an die Politik. Und man könnte das sehr gut nehmen als eine Lernbasis, das Netz als eine Lernbasis für Politik und Bildung.
Jürgen Ertelt.
Ich habe eine ganz lange Wunschliste, aber die kann ich jetzt nicht bringen. Auch sehr konkret. Und eins von den konkreten Vorschlägen ist tatsächlich doch auch neben all den ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen, was Schutz und eben halt auch Begleitung angeht, einfach auch mal überlegen, wie weit wir nicht auch öffentlich-rechtliche Netze brauchen. Wenn wir also beklagen, dass eben halt das fremde Kapital uns kontrolliert und wir Facebook dann immer wieder auch thematisieren, all das, was man da in Energie dann auch verschwendet, das wäre gut aufgehoben. Einfach mal auch nach dem Modell klassischer Medien, wie der Rundfunk, wie das Fernsehen, auch öffentlich-rechtliche Netze zu installieren, in denen man all diese Möglichkeiten hat. Der gesellschaftliche Wandel kostet auch da Geld. Das muss man investieren.
Ich habe noch zwei Dinge bei Sherry Turkles Buch Alone Together gefunden, die ich interessant fand, gerade passend hier auch. Sie sagt, wir stecken nicht wegen der Erfindung an sich in Schwierigkeiten, sondern weil wir glauben, sie würde alle unsere Probleme lösen. Das ist das eine. Und das andere, falls hier eine Sucht vorliegt, dann ist nicht die Technologie das Suchtmittel, sondern die Gemütsverfassung, die die Technologie uns ausleben lässt. Das passt zu dem, was heute auch gesagt wurde. Wir müssen einfach lernen, mit diesen Dingen umzugehen und wir müssen Wege finden und Regeln finden, wie wir sie anwenden.
Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, hab ich keine Ahnung, wie es mir geht. Bevor ich morgen schnell bei Facebook reinguck, weiß ich nicht, ob sich die Welt noch dreht.
Sonja Bettel war das am Ende einer Podiumsdiskussion zum Thema Digitale Subjekte, wenn das Netz zum Lebensort wird, die am Montag an der Universität Klagenfurt stattgefunden hat. Anlass war der Abschluss des Forschungsprojekts Subjektkonstruktionen und digitale Kultur, das Wissenschaftler der Universitäten Klagenfurt, Hamburg-Harburg, Bremen und Münster durchgeführt haben. Die Installation Mirror Systems, die der in Kärnten geborene Künstler Herwig Turk zum Forschungsprojekt gestaltet hat, ist noch bis zum 7. Dezember im sogenannten Vorstufengebäude der Universität Klagenfurt zu sehen. Zum Forschungsprojekt wird bis zum kommenden Sommer auch ein Buch erscheinen. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite des Projekts unter www.scudi.net bzw. unter oe1.orf.at/Matrix. Eine Korrektur noch zur letzten Sendung. Da haben wir Kamerun irrtümlich die Domainendung CU zugeschrieben. Die gehört natürlich Kuba, das in Sachen Spam und Malware ziemlich ungefährlich ist. Kamerun hingegen gilt nach China als zweitgrößte Schadprogrammschleuder der Welt. Seine Domains enden auf CM. Da sollten Sie bzw. Ihr Spamfilter aufpassen. Sie hörten Matrix, Redaktion Franz Zeller, am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Nächste Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit einem Krankheitenkatalog, mit direkter Demokratie und mit digitalen Konzertsälen. Am kommenden Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.